HR Info. Die Story.
Deutschland steckt mittendrin in der Pandemie. Die Corona-Krise hat das Land fest im Griff. Auch wenn es inzwischen wieder erste kleine Schritte Richtung Normalität geben soll, nach wie vor gelten Ausgangsbeschränkungen, Besuchsverbote, Restaurants und Cafés haben weiter geschlossen. Das Land steht vor einer Wirtschaftskrise, deren Ausmaß noch nicht absehbar ist. Das Gesundheitssystem vor einer möglicherweise einmaligen Belastungsprobe. Die Dimensionen der Krise sind immens. Dabei warnen Experten schon seit langem vor genau einer solchen globalen Pandemie. Und auch in Deutschland hat man sich seit vielen Jahren vermeintlich vorbereitet. Mit Pandemieplänen und Übungen. Was haben all diese Pläne gebracht? War alles umsonst, wenn die Einschnitte jetzt doch so gravierend sind? Oder ist es genau andersrum? Wäre alles noch schlimmer gekommen ohne diese Szenarien und Planspiele? Darum geht es in HR Info, die Story. Ah, hier steht's. Der RMV will den Fahrkartenverkauf und die Kontrolle durch eigenes Personal wegen Infektionsgefahr einstellen. Ich glaube, das ist inzwischen tatsächlich auch schon passiert, oder? Oder hier. Der enorme Bedarf an Schutzmasken kann durch die Apotheken und den Handel nicht abgedeckt werden. Nachlieferung durch den Großhandel derzeit nicht möglich. Keine Schutzmasken mehr. Das Schild hängt ja schon seit Wochen an meiner Apotheke. Keine Fahrkartenkontrolle in Bus und Bahn, Schutzmasken ausverkauft. Das sind zwei Szenarien aus einem 11 Jahre alten Papier, dem Protokoll einer Krisenstabübung der hessischen Landesregierung. Am grünen Tisch durchgespielt wurden damals im Jahr 2009 mögliche Vorkommnisse einer Influenza-Pandemie. Und wie Krankenhäuser, aber auch Polizei, Feuerwehr und Katastrophenschutz reagieren. Die Szenarien gaben einen Einblick, was im Rahmen einer Pandemie droht. Ein gravierender Einschnitt in unser Leben, in unseren Alltag. Ich bin Oliver Günther. Im Sommer 2009 habe ich einen Hinweis bekommen. Schau mal, da gibt's das Drehbuch einer Pandemieübung. Liest sich wie ein Katastrophenfilm. Meine Kollegen bei HR Info und ich waren damals so beeindruckt, dass wir dem Thema Pandemie einen Thementag widmeten und dabei wissen wollten, wie gut sind wir eigentlich vorbereitet. Viele der knapp 90 durchgespielten Pandemieszenen wirkten damals auf mich tatsächlich wie Szenen aus einem Endzeit-Science-Fiction-Film. Ein Grund dafür: die damals der Übung zugrunde liegende Pandemie war noch schlimmer als die aktuelle Corona-Krise. Das Szenario damals ging von 1,2 Millionen Hessen aus, die innerhalb weniger Wochen an einem lebensgefährlichen Influenza-Virus erkrankt seien. Zum Vergleich: bis Mitte der Woche haben die hessischen Behörden rund 6.300 Corona-Infizierte gemeldet. Und selbst die düstersten Corona-Rechenmodelle kommen für Hessen auf höchstens 400.000 Erkrankte in absehbarer Zeit und keine 1,2 Millionen. Trotzdem, viele der damals angedachten Szenarien sind im Corona-Frühjahr 2020 längst Realität. Die Schließung von Kitas, Schulen und Hochschulen zum Beispiel. Andere wirken angesichts der aktuellen Lage noch bedrohlicher als vor 11 Jahren, weil sie plötzlich gar nicht mehr so weit weg scheinen. Die Warnungen vor gefälschten Arzneien, Plünderungen in Apotheken, gewaltsame Ausschreitungen. Und es gibt Punkte, wo ich mich einfach nur wundere. Darüber, dass Probleme und Engpässe zwar richtig erkannt, aber keine Konsequenzen gezogen wurden. Nur eines steht fest. Überrascht konnte eigentlich niemand sein. Oder anders formuliert, es hätte eigentlich niemand überrascht sein dürfen. Spätestens seit dem 31. Januar diesen Jahres. An diesem Tag ruft die Weltgesundheitsorganisation WHO nämlich den internationalen Gesundheitsnotstand aus.
Aus dem Pandemieplan des Landes Hessen 2007. Anlage 7, Hygiene und Organisation in Arztpraxen. Separater Warteraum zur räumlichen Trennung von Verdachtsfällen von anderen Patienten. Insofern eine strikte räumliche Trennung nicht möglich ist, ist eine zeitliche Trennung organisatorisch zu leisten.
Dann starte ich hier mal die Aufnahme, ja? Frau Dr. Mensing, vielleicht, damit ich erstmal. Bettina Mensing ist Hausärztin im südhessischen Riedstadt. Ihre Praxis gehört zu einem Gesundheitszentrum, einem Zusammenschluss von verschiedenen Praxen, inklusive Psychologie, Hospizverein und einem Café. Ich erreiche sie per Telefon an ihrem Arbeitsplatz. Ob ich kurz mal warten könne, fragt sie mitten in unserem Telefonat. Sie müsse sich dringend ein EKG anschauen. Klar, kein Problem, Patienten gehen vor. Seit der Pandemiewarnung der WHO sind inzwischen einige Wochen vergangen. Wochen, in denen sich in der Praxis viel verändert habe, erzählt Bettina Mensing. Und man hört ihr an, es sind aufregende Wochen gewesen. Die Praxis wurde ziemlich umorganisiert. Die Patienten kommen einzeln nach Terminvergabe. Auf Abstand wird peinlich genau geachtet. Bettina Mensing selbst trägt einen Kittel, einen sogenannten Mund-Nasen-Schutz und Handschuhe, um sich aber auch die Patienten zu schützen. Inzwischen habe sich alles soweit eingespielt, aber am Anfang sei es ziemlich chaotisch gewesen, erinnert sich die Medizinerin. Richtig losgegangen sei es dabei Mitte März.
Die letzten 3-4 Wochen gibt es jeden Tag 25 neue Nachrichten, teilweise widersprechend, teilweise jeden Tag neu. Und so, dass man das Gefühl hat, jeder interpretiert es auch anders. Wir haben unsere Kassenärztliche Vereinigung, Hessen. Dann gibt es die Kassenärztliche Bundesvereinigung. Dann gibt es nochmal den Hausarztverband. Und da gab es wirklich aus diesen mindestens 4, es gab garantiert auch noch mehr Institutionen, von denen wir dann Informationen bekommen haben, aber wiederum teilweise auch gegenläufig. Also wir haben wirklich pro Tag fragen Sie mich, wie viele Informationen bekommen und die wir dann filtern mussten.
Geholfen habe ihr dabei ein Ärztenetzwerk, in dem sie selbst im Vorstand tätig ist. Dort habe man sich besprochen und schließlich, auch in Absprache mit den Gesundheitsbehörden, ein gemeinsames Konzept erarbeitet, das inzwischen gut funktioniere.
Natürlich hätte ich mir einen fertigen Fahrplan gewünscht. Aber ich glaube, die Problematik ist ja, es war ja für alle so absolut überraschend und besonders. Ich glaube, also ich würde einfach mal sagen, jeder hat so gut getan, wie er konnte. So muss ich einfach sagen, man kann keinem die Schuld geben.
Inzwischen habe sich alles eingespielt, bis auf die Sache mit der Schutzausrüstung. Ihre Praxis habe da sogar noch Glück. Man habe noch einen gewissen Vorrat gehabt, zum Teil noch aus den Zeiten der Schweinegrippe 2009. Der wurde immer wieder aufgestockt. So sei die Situation in ihrer Praxis einigermaßen entspannt. Aber sie bekomme schon mit. Andernorts herrsche eklatanter Mangel.
Das ist da eigentlich das Schlimmste an der ganzen Situation, dass man das Gefühl hat, dass diese Dinge gar nicht vorhanden sind und dass man sich das für Deutschland gar nicht vorstellen kann. Das war wirklich für uns auch vollkommen überraschend.
Auch die Kassenärztliche Vereinigung in Hessen bestätigt auf Anfrage, die aktuelle Ausstattung mit Schutzausrüstung sei schwierig. Und obwohl es nicht die Aufgabe der Kassenärztlichen Vereinigung sei, für die Praxen Schutzausrüstungen oder Desinfektionsmittel zu organisieren, bemühe man sich mit großem Aufwand. Aber fehlende Schutzausrüstung bleibt, Zitat, erst einmal das zentrale Thema. Aber konnte man sich das wirklich nicht vorstellen, wie Bettina Mensing ihren Eindruck formuliert? In einer sogenannten Unterrichtung durch die Bundesregierung mit dem Titel Bericht zur Risikoanalyse im Bevölkerungsschutz aus dem Jahr 2012 ist für den Fall eines damals fiktiven Pandemieszenarios das zu lesen.
Persönliche Schutzausrüstungen und Desinfektionsmittel werden verstärkt nachgefragt. Da Krankenhäuser, Arztpraxen und Behörden in der Regel auf schnelle Nachlieferungen angewiesen sind, die Industrie die Nachfrage jedoch nicht mehr vollständig bedienen kann, entstehen Engpässe.
Im Pandemieplan des Landes Hessen aus dem Jahr 2007 heißt es zum Stichwort Schutzausrüstung wörtlich:
Allgemein gilt, die Produktionskapazitäten sind allgemein beschränkt. Bei weltweit verstärkter Nachfrage ist auch bei diesen Artikeln Knappheit zu erwarten.
Und im nationalen Pandemieplan des Robert-Koch-Instituts steht folgender Satz:
Der erhöhte Bedarf an persönlicher Schutzausrüstung für die Beschäftigten sowie an Medikamenten ist in den Planungen der Krankenhäuser zu berücksichtigen.
Solche Pandemiepläne sind nicht verbindlich. Sie sind eher eine Art Hilfsanleitung für den Notfall. Woran muss man denken? Was muss organisiert werden? Welche Standards gibt es? Eigentlich sollte zumindest jedes größere Unternehmen, jedes Krankenhaus Vorkehrungen treffen. Aber die oben genannten Beispiele zeigen deutlich, es hat Warnungen gegeben. Also warum trotzdem die Engpässe? Wer hätte sich kümmern müssen? Wie sieht es zum Beispiel dort aus, wo die Gefahr am größten, der Bedarf an Schutzausrüstung am dringendsten ist, wo im schlimmsten Fall fachlich geschultes Personal über Leben und Tod entscheidet, vorausgesetzt dieses Personal ist selbst gesund? In den Krankenhäusern.
Aus dem Pandemieplan des Landes Hessen. 7. Krankenversorgung. Die Versorgung von infizierten Personen erfordert eine strikte Trennung von infizierten und nicht infizierten Personen und einen möglichst optimalen Schutz des Personals vor Ansteckung. Grundsätzlich gilt, dass möglichst wenige Krankenhäuser möglichst viele infizierte Patienten behandeln sollen und andere die nicht infizierten Patienten betreuen sollen. Dadurch wird auch ein effektiverer Einsatz des Personals erwartet.
Ich wende mich mit einem Fragenkatalog an die 6 Krankenhäuser in Hessen, die als Corona-Schwerpunktkliniken ausgewählt wurden. 2 Kliniken antworten mir. Tenor: Die Lage ist unter Kontrolle. Seit Januar laufen die Vorbereitungen. Seitdem tagen regelmäßig Krisenstäbe. Hauptthemen: strikte Trennung der Corona-Infizierten von anderen Patienten, Aufstockung der Intensivkapazitäten, Verschiebung von medizinisch nicht akut notwendigen Operationen, Schulung des Personals und Einkauf und Bevorratung von Schutzausrüstung und Desinfektionsmitteln. Aktueller Stand: akute Versorgungsengpässe bestünden nicht. Das Klinikum Darmstadt teilt zum Beispiel mit: Dank einer Lieferung des Landes Hessen in der Woche vor Ostern würden die Bestände in den nächsten 4 Wochen ausreichen. Und die Universitätsklinik Frankfurt antwortet: Aktuell seien die Kapazitäten ausreichend. Sebastian Polak ist Geschäftsführer des Evangelischen Krankenhauses Mittelhessen in Gießen. Seine Klinik steht nicht in der ersten Reihe, aber die Klinik hat eine eigene Lungenabteilung und ist deshalb ein Level-2-Krankenhaus, folgt also in der Corona-Versorgung vor Ort auf das Uniklinikum Gießen-Marburg. Seit Ende Februar, Anfang März bereite man sich auf eine Pandemielage vor. Grundlage seien vorhandene Krisen- und Katastrophenpläne, die aber der akuten Corona-Lage und den besonderen Herausforderungen angepasst würden, erklärt Klinikgeschäftsführer Polak.
Die Lage ist ja jetzt nicht zum Beispiel wie bei einem Feuer, sondern es ist ja jetzt eher eine pflegerische, medizinische Krise, sodass wir hier natürlich auch mehr Ärzte ganz einfach mit im Team haben. Das heißt auch gerade das Thema Sachgebiet S2-Lage wird bei uns geleitet von unserem Krankenhaushygieniker, also ein Facharzt für Hygiene, der natürlich damit seiner Kompetenz uns in dieser Krise dann besonders beraten kann.
Eine weitere Maßnahme: die Zahl der Beatmungsgeräte wurde vervierfacht, von 11 auf 46. Und auch das dafür notwendige zusätzliche Personal stünde zur Verfügung.
Da kann man sich natürlich schon vorstellen, dass die Experten, die sonst diese 11 Betten betreuen, nicht gleichzeitig 46 Betten betreuen können. Das heißt, da haben wir natürlich unsere Mannschaft auch noch geschult und verstärkt, sodass wir hier auch wirklich das personell stemmen können.
Sie machen eigentlich so den Eindruck, als würden Sie sich gut vorbereitet fühlen.
Ja, wir glauben, wir haben uns rechtzeitig vorbereitet, haben uns intensiv vorbereitet, haben wirklich Pläne für alle möglichen Szenarien etabliert und sind ehrlich gesagt im Moment so in der Phase der Entspannung und Erleichterung ein Stück weit, dass die Welle noch nicht gekommen ist.
Trotzdem gab es jetzt was so in den zurückliegenden Wochen, wo Sie sagen, das hat mich wirklich überrascht, das habe ich so nicht vorhergesehen?
Ja, mit Sicherheit nochmal das Thema Versorgung, Material eigentlich. Also man denkt ja immer, man ist hier irgendwie in einer doch sehr weit entwickelten, zivilisierten Gesellschaft, wo man eigentlich sich nicht vorstellen kann, dass man wirklich einen gravierenden Mangel von irgendwelchen Materialien bekommt. Wir mussten aber feststellen, dass, wie gesagt, einfachste Utensilien wie zum Beispiel Mund-Nasen-Schutzmasken oder auch die spezialisierten sogenannten FFP2- und FFP3-Masken wirklich teilweise kritische Mangelware waren und sind, sodass auch unser Bedarf nur noch für wenige Tage teilweise vorrätig ist. Und das oberste Gebot bei so einer Krise muss natürlich immer auch sein, unsere eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schützen. Denn das sind ja diejenigen, die den Patienten helfen wollen und helfen sollen. Wenn die dann selbst ausfallen, weil sie krank sind, weil sie sich nicht mehr selbst schützen können, dann erleben wir leider wahrscheinlich solche Szenarien, wie wir es in Italien gesehen haben oder immer noch sehen. Und da haben wir doch in der Vergangenheit, jetzt in den letzten Wochen festgestellt, dass es leider uns auch getroffen hat oder treffen kann, dass wir einfach nicht genug Material bekommen. Aber seit letzter Woche sind jetzt auch die ersten Lieferungen in dem Bereich bei uns eingetroffen, sodass wir jetzt hier auch mal wieder gefühlt ein bisschen ruhiger schlafen können.
Aus dem Pandemieplan des Landes Hessen. Im Zuge der SARS-Epidemie war auch in hygienisch hochentwickelten Metropolen die Entwicklungsrate des medizinischen Personals erschreckend hoch. Vermutlich, weil der Trainingszustand und die Erfahrung des Personals fehlte.
Der Mann arbeitet als Pfleger auf der Intensivstation eines Krankenhauses irgendwo in Hessen. Er will nicht, dass sein Name genannt wird. Auch die Klinik, in der er arbeitet, bleibt anonym. Der erfahrene Pfleger erzählt: Von verlängerten Schichten, kürzeren Ruhezeiten aufgrund der Pandemiesituation. Von Arbeitszeiten weit über dem Soll. Und von der Sorge, sich selbst zu infizieren. Denn zumindest in seiner Klinik sei Schutzausrüstung nach wie vor knapp. Deshalb werde gespart, wo immer es geht. Eigentlich müsse man bei jedem Betreten eines Raumes mit einem Infizierten eine neue Maske tragen, sagt der Pfleger. Im Moment aber bekomme man pro Schicht nur eine Maske zugeteilt. Das sei aus seiner Sicht zu wenig. Dazu kämen Abläufe, die keine Routine seien. So habe er selbst erlebt, wie ein Kollege den vorgesehenen Schutzanzug nicht sachgemäß ausgezogen und entsorgt habe. Dabei berge schon das nicht korrekte Zusammenlegen eines solchen Anzuges in einer Pandemielage ein potenzielles Infektionsrisiko. Ich frage, werden solche extremen Situationen denn nicht regelmäßig geübt? Die Leute seien doch schon im Normalfall überlastet. Wie solle man da noch groß üben?
Aus dem Pandemieplan des Landes Hessen. Bei Ausbrüchen in Altenheimen oder Pflegeeinrichtungen soll die Krankenbetreuung möglichst durch das Personal des Heimes erfolgen. Die Heime sollen dafür Pläne erarbeiten.
Gießen vor einigen Tagen. Bundesgesundheitsminister Spahn besucht gemeinsam mit dem hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier das Uniklinikum Gießen-Marburg. Dabei wird Bouffier auch nach der Lage in Alten- und Pflegeheimen gefragt. Thema Schutzausrüstung.
In den Pflegeheimen ist es unterschiedlich. Ich habe kein vollständiges Bild. Wir haben Pflegeheime, die gut ausgestattet sind und andere, die entsprechende Ausstattung nachsuchen. Da bitte ich um Nachsicht. Da haben wir kein überzeugendes oder ich jedenfalls keine vollständige Übersicht. Denn wir haben sehr, sehr viele unterschiedliche Träger. Und das geht zunächst einmal über die Gesundheitsämter der Kreise und kreisfreien Städte.
Ich schreibe einzelne Träger an. Das Deutsche Rote Kreuz in Hessen. Außerdem ausgewählte große private Betreiber. Die Rückmeldungen sind tatsächlich unterschiedlich. Das private Unternehmen Alloheim betreibt in Hessen 21 Einrichtungen. Alloheim verweist auf eingerichtete Krisenstäbe, geltende Besuchsverbote. Man bemühe sich auch, für die Bewohner weiterhin Sing- und Quiznachmittage anzubieten, allerdings nur in Kleingruppen und natürlich unter Einhaltung der hygienischen Schutzmaßnahmen. Stichwort Schutzausrüstung. Aktuell verfüge man in den Heimen über ausreichend Ausrüstung und fühlt sich, so eine Alloheim-Sprecherin, gut gerüstet. Beim Deutschen Roten Kreuz Hessen klingt das schon etwas anders. Im Moment würden die Einrichtungen über einen, Zitat, noch geringen Bestand an Schutzausrüstung verfügen. Die vorhandenen Ausrüstungen bzw. Vorräte würden aber absehbar zur Neige gehen. Insgesamt sei die Situation gravierend. Sorgen bereitet dem DRK auch die Personalsituation. Tatsächlich hätten sich bis kurz vor Ostern insgesamt 25 Pflegekräfte mit dem Coronavirus infiziert, die nur sehr schwer zu ersetzen seien. Wörtlich heißt es in der Antwort des DRK Hessen auf meine Anfrage:
Auch wenn Personal und Einrichtungen in der Umsetzung der Schutz- und Hygienemaßnahmen geübt sind, so stellt die Corona-Pandemie aufgrund der Schwere der Symptome, gerade bei älteren infizierten Menschen, aufgrund der Vielzahl erwarteter Fälle sowie der sich zuspitzenden Engpasssituation mit persönlicher Schutzausrüstung und Desinfektionsmitteln eine neue Herausforderung dar.
Dazu kommen beunruhigende Zahlen. In keiner Altersgruppe ist die Zahl der Infizierten pro 100.000 so hoch wie in der Gruppe der über 80-Jährigen. Und in keiner anderen Altersgruppe führt eine Corona-Infektion so häufig zum Tode. Nämlich in fast jedem sechsten Fall.
Dann fangen wir doch einfach mal an. Stefan Meyer, Gesundheitsdezernent der Stadt Frankfurt.
Die Lage in den Senioren- und Pflegeheimen, das ist auch für Stefan Meyer tatsächlich einer der vielen Corona-Brandherde, die der Gesundheitsdezernent der Stadt Frankfurt im Moment zu löschen hat. Und für den grünen Politiker auch ein gutes Beispiel dafür, dass all die Vorbereitungen, Pläne und Szenarien im Ernstfall von begrenzter Wirkung sind. Weil es am Ende einfach nichts hilft, wenn irgendwo geschrieben steht, die Heime, die Betreiber sind zuständig, erklärt mir Meyer in einem Interview, das wir über Skype führen.
Deswegen haben wir ja auch hier jetzt in Frankfurt ein großes Testprogramm gestartet in den Alten- und Pflegeheimen, weil klar ist, für einen Menschen mit 80, 85, mit einem geschwächten körperlichen Zustand, der wird Corona nicht überleben, selbst mit noch so guten Intensivstationen und noch so viel Beatmungsgeräten. Und deswegen müssen wir unsere Schutzmaßnahmen vor allem darauf konzentrieren. Und da kommen wir aber natürlich auch in richtig schwierige Bereiche dran, die, glaube ich, in den Plänen damals auch nicht so überlegt worden sind.
Tatsächlich kann der Gesundheitspolitiker nach rund 12 Wochen Pandemieerfahrung jede Menge solcher Themen nennen, die keiner im Vorfeld so richtig auf dem Schirm hatte. Beispiel Drogenhilfe und das Stichwort soziale Distanz.
Wir merken, wie schwierig es ist, guten bildungsbürgerlichen Erwachsenen mit einer maximalen Suchtstruktur bei Nikotin oder etwas Alkohol diese Verhaltensmaßregeln beizubringen. Und jetzt haben wir Menschen, die sind schwerst suchterkrankt mit psychiatrischen Begleiterkrankungen und. Und jetzt müssen wir diese schwierigen Themen von Corona und von Nähe und Distanz dort durchbuchstabieren. Das hatte noch nie jemand durchexerzieren müssen. Also da würde ich auch niemandem den Vorwurf machen. Aber wir merken jetzt, auch dafür müssen wir einen Plan haben.
Er habe jedenfalls schon jetzt eine lange Liste von Themen, die man nach der Krise gründlich aufarbeiten müsse. Bis hin zum zentralen Aspekt Tests. Da habe es wiederholt an so simplen Dingen gehapert wie der richtigen Erfassung von Testpersonen. Teilweise sei dann nur der Name aufgenommen worden, noch nicht mal eine Telefonnummer. Die Folge sei eine mühsame Recherche für die Mitarbeiterinnen im Gesundheitsamt gewesen, um die Leute über ihre Testergebnisse überhaupt informieren zu können. Meyers Fazit: Es herrsche derzeit eine Mischung aus normalem Katastrophenschutz, Pandemieplänen und einer guten Portion Hemdsärmeligkeit.
Damit kommen wir momentan, glaube ich, ganz gut voran. Aber die Hemdsärmeligkeit gehört schon mit dazu.
Zitat von der Internetseite des Hessischen Ministeriums für Gesundheit und Soziales, 23.08.2018. Es wird befürchtet, dass in den nächsten Jahren ein Influenza-Virus in Klammern A auftritt, das bisher unter den Menschen noch nicht verbreitet war. Die menschliche Natur hätte gegen ein solches Virus keine Abwehrstoffe. Ein solches von Mensch zu Mensch übertragbares Virus würde sich, vermutlich nach einer gewissen Anpassungsphase, sehr schnell in einer Region und von da aus über die Welt ausbreiten können. Die heutigen täglichen Verkehrsverbindungen in alle Welt würden zur Beschleunigung der Ausbreitung beitragen. Es entstünde eine weltweite Epidemie, genannt Pandemie, die erhebliche Auswirkungen auf das medizinische Versorgungssystem, die öffentliche Ordnung sowie das soziale und Wirtschaftsleben hätte.
Fakt ist, die Warnung vor einer Pandemie, meist vor einer Influenza-Pandemie, gibt es seit vielen Jahren. Allen Experten war klar, ein solches Ereignis kommt. Und trotzdem spricht der Frankfurter Gesundheitsdezernent Meyer von Hemdsärmeligkeit. Weil das im Katastrophenfall eben so ist? Weil eben improvisiert werden muss? Ein Grund ist sicher, Pandemiepläne und andere Krisenszenarien geben nur grobe Richtlinien vor. Und selbst für deren Umsetzung ist dann jeder selbst verantwortlich. Ärzte, Krankenhäuser, Pflegeheime, Kommunen. Aber Stefan Meyer erzählt noch etwas anderes. Die Gesundheitsbehörden der Stadt Frankfurt hätten sich schon im Januar vor der offiziellen Warnung der WHO mit der drohenden Corona-Pandemie beschäftigt. Ein Grund: Frankfurt ist durch den Flughafen in einer besonders exponierten Lage, wenn es um ein globales Virus geht. Da seien die Antennen besonders empfindlich. Also habe er seine Politikkollegen schon mal vorgewarnt.
Da gab es das große, ja, ist ja in Ordnung, ist ja ganz weit weg, kommt mal wieder, wenn sich irgendwas tut. Und das lief auch im Februar noch so. Dann war so etwas mehr hinhören, aber alle anderen Themen waren auch damals noch wichtiger. Und dann war es ja doch ganz schnell hier. Und dann hat es ein böses Erwachen gegeben. Aber wir konnten hier immerhin sagen, Leute, wir hatten euch darauf hingewiesen.
Die Stadt habe übrigens bis heute kein Problem mit Schutzausrüstung. Denn Frankfurt hatte schon im Vorfeld 750.000 Schutzmasken bevorratet. Der Vorrat war vor allem gedacht für Feuerwehr oder Mitarbeiter städtischer Behörden. Aber nicht ohne Stolz erzählt Meyer, dass die Stadt rund die Hälfte des Vorrats freigeben konnte für andere Einrichtungen und Institutionen, die plötzlich blank waren. Frankfurt ist offenbar eine Ausnahme. Denn in anderen Städten sei das Thema Schutzausrüstung nach wie vor eine Achillesferse, wie es ein Vertreter des Hessischen Städtetages formuliert. Spaßbremse, so beschreibt Gerold Reichenbach sein Image, oder besser gesagt das Image von Leuten wie ihm. Reichenbach ist selbst seit vielen Jahren im Katastrophenschutz tätig und nicht nur das. Als ehemaliger SPD-Bundestagsabgeordneter, Wahlkreis Groß-Gerau, hat er schon im Jahr 2008 mitgearbeitet am Grünbuch Zukunftsforum Öffentliche Sicherheit. Thema auch hier, was passiert im Fall einer globalen SARS-Pandemie? Nur interessiert habe das niemanden, erinnert er sich.
Das erlebt man immer wieder. Als wir damals das Grünbuch vorgestellt haben, 2008, gab es am Anfang die ersten zwei Tage ein relativ großes Interesse und dann kam der Zusammenbruch der internationalen Finanzkrise und dann war das Thema weg. Und wenn Sie in so einer Situation dann gesagt hätten, übrigens, wir brauchen neben dem Geld zur Bankenrettung auch noch mal ein paar Millionen, um Schutzmasken einzulagern, dann wären Sie ziemlich hilf- und hoffnungslos gewesen, zumal die Katastrophenschützer unter den Sicherheitsleuten in den Fraktionen ohnehin meistens zu den sogenannten Spaßbremsen gehören.
Den erfahrenen Katastrophenschützer überrascht übrigens nichts an der aktuellen Corona-Situation. Auch nicht der Mangel an Schutzausrüstung.
Das ist der Preis der Globalisierung. Wir sind da hoch anfällig. Die Tatsache, dass es im Alltag relativ reibungslos funktioniert, täuscht ein bisschen darüber hinweg, wie hochriskant eine solche enge und sozusagen auf Naht genähte internationale Verknüpfung ist.
Entsprechend hofft Reichenbach, dass die aktuelle Krise zu einem Umdenken führt.
Man muss mehr öffentliches Geld in die Hand nehmen und man muss wissen, dass bestimmte Bereiche, die wichtig sind für die öffentliche Daseinsvorsorge, Gesundheit, aber auch andere Bereiche, nicht nur einfach einem betriebswirtschaftlicher Sicht unterzogen werden dürfen und dass man nicht einfach nur aus betriebswirtschaftlichem Kostendruck drangeht, sondern das ist eine gesellschaftliche Gesamtaufgabe. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass bestimmte Dinge nur der Staat vorhalten kann, weil sie durch einfache marktwirtschaftliche und kostenwirtschaftliche Überlegungen nicht vorgehalten werden.
Ähnlich klingt das beim Frankfurter Gesundheitsdezernenten Stefan Mayer.
Diese Just-in-Time-Logik, die ich ja in vielen Krankenhäusern beobachtet habe, man schafft sämtliche Lager ab und setzt drauf, ich bestelle heute etwas und innerhalb von wenigen Tagen ist das aus dem entferntesten Teil der Welt dann in Frankfurt angekommen und ich kann es einsetzen und das klappt perfekt. Hier haben wir auf einmal gemerkt, manchmal mit einem gewissen Zeitverzug kam auf einmal nichts mehr nach. Und ich glaube, das sind so die Dinge, die wir in der weiteren Betrachtung sehr genau uns angucken müssen.
Schließlich spreche ich mit Martin Voss. Voss ist Professor an der Freien Universität Berlin und beschäftigt sich mit Katastrophenforschung. Ich will via Skype-Verbindung von ihm wissen, jahrelange Warnungen, nationale und kommunale Pandemieszenarien, Krisenszenarien und Pläne. Und dann fehlt es doch an so elementaren Sachen wie Schutzausrüstung? Gleichzeitig wird offenbar, dass zu wenig geübt wurde, dass man viele Sachen nicht bedacht hat. Oder ist es vielleicht doch ganz anders? Kommen wir am Ende besser durch die Krise als viele europäische Nachbarn oder die USA, weil es genau diese ganzen Pläne gibt? Pläne und Szenarien, die trotz aller Schwächen vieles tatsächlich ziemlich gut vorhergesagt haben? Voss sieht es erstmal positiv.
Wir dürfen von großem Glück sprechen, dass wir sehr differenzierte, sehr ausgereifte Pläne auf den ganz unterschiedlichen Ebenen haben. Vom Bund über die Länder bis runter zu den Kommunen, aber auch jede Krankenhauseinrichtung, jedes Unternehmen, jedes größere, sollte so einen Plan haben. Die liegen dann eben oft als Pläne nur in den Schubladen rum. Aber nun haben wir doch auch ja schon einige Wochen einen Vorlauf gehabt, wo doch viele noch die Zeit hatten, sich damit dann wieder intensiver auseinanderzusetzen. Und das hat, denke ich, doch schon eine hohe Sensibilität erzeugt. Also insofern, ja, Pläne greifen nie so ganz, aber sie zu haben, ist trotzdem von großem Nutzen und großem Wert.
Aber auch Voss fordert ein Umdenken. Wir müssten uns klar werden, dass diese Art von Gefahren mit globalen Auswirkungen wahrscheinlicher werden. Und bei dieser neuen Qualität von Katastrophen sei eigentlich niemand mehr nicht betroffen. Darin ähnele die Corona-Pandemie übrigens auch dem Klimawandel. Voss Plädoyer, wir müssen uns auf diese Katastrophen einstellen. Katastrophen, die eben nicht mehr lokal begrenzt seien, wie ein Hochwasser, sondern die global passierten, mit globalen Auswirkungen. Dabei gehe es nicht nur um mehr Geld, mehr Pläne oder mehr Übungen. Wichtig sei noch etwas anderes.
Was tatsächlich nicht gemacht wurde, fast durch die Bank weg, ist die Bevölkerung einzubeziehen. Das sind immer Sachen, die im Grunde unter Experten dann abgehandelt werden. Und das ist ein Kardinalfehler, weil man genau dann auch nicht das Bewusstsein in der Bevölkerung erzeugen kann, dass da eine Gefährdung ist. Da sitzt in den Hinterköpfen der Akteure immer diese Angst, dass man damit doch nur verunsichert, im Grunde Panik schürt und so weiter. Gibt es empirisch überhaupt keine Belege für. Das ist totaler Quatsch. Im Gegenteil, man steigert die Sensibilität und damit am Ende auch die Chance, dass man Katastrophenprävention effektiv betreibt.
Dazu am Ende ein letztes Zitat aus dem Pandemieplan der Stadt Frankfurt.
Da in der Pandemiephase eine Verknappung von Mund-Nasen-Schutz auftreten kann, wird eine Bevorratung mit 50 bis 100 Masken pro Person empfohlen. Eine Abstimmung mit Apothekerverbänden ist erforderlich, um mit der öffentlichen Empfehlung von Mund-Nasen-Schutz den Verkauf zu koordinieren, sodass die vorsorgliche Beschaffung für interessierte Bürger möglich ist.
Jetzt frage ich Sie, haben Sie bis zum Januar diesen Jahres daran gedacht, sich einen Vorrat an Mund-Nasen-Masken anzuschaffen? Ich nicht. Das war HR Info, die Story. Viele Pläne, aber keinen Plan, wie sich Hessen auf die Corona-Pandemie vorbereitet hat. Die Sendung gibt es auch als Podcast auf hrinforadio.de.